In einer Welt, in der man denken könnte, alle Bücher wären schon besprochen, entdecken Gunnar und Andreas die Perlen der Literatur auf der nebligen Abraumhalde der Popkultur. Willkommen bei der Stuhllektüre.
Claudia Obert hat 2021 ein Buch rausgebracht mit dem Titel Life is a Party, mein Leben zwischen Champagner, Männern und Millionen. Und ich würde vorsichtig sagen, lieber Gunnar, wir haben von allem dreien nicht so richtig Ahnung, weder von Champagner noch von Männern noch von Millionen. Aber wir haben jemand, der sich zumindest mit dem Sujet Claudia Obert auskennt. Das würde ich zumindest sagen. Ihr kennt sie von Rocket Beans TV. Bei uns ist heute die wunderbare Johanna. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Wir brauchen ja immer ein bisschen Unterstützung, wenn es um so Trash-TV-Ikonen geht, weil wir wissen, du schaust so ziemlich alles in der Trash-TV-Landschaft. Ist das richtig?
Ja, ich gucke schon den größten Teil. Ich schaue mal rein, ich mache mir ein Bild von vielen Dingen, um zu wissen, was gerade so los ist auf dem Markt. Klar, und da ist mir auch Claudia Obert untergekommen. Deswegen kann ich euch Fragen beantworten. Ihr habt wahrscheinlich einige zu dieser spannenden Frau.
Also natürlich habe ich sie auch schon mal irgendwie wahrgenommen, klar. Man sieht sie dann irgendwie und dann schreit sie rum mit Champagner und so. Aber mich würde interessieren, wann ist sie dir denn dann zum ersten Mal aufgefallen und wie?
Also ich glaube, der Moment, der bei den meisten Leuten, die sie kennen, im Gedächtnis geblieben ist oder wo man sie als erstes wahrgenommen hat, war auf jeden Fall bei Promis unter Palmen. Das war 2020. Da hat sie teilgenommen mit Desiree Nick zusammen, mit Bastian Jotta, mit Carina Spack, also mit so ein paar Leuten, die mittlerweile gar nicht mehr so viel im Trash-TV auftauchen. Und da ist sie das erste Mal mit denen in Konflikt geraten und wurde von dieser Gruppe sehr stark ausgegrenzt und gemobbt und hat dadurch sehr, sehr viel Sympathie der Zuschauenden auf sich gezogen, weil sie einfach da gefühlt in die Außenseiterrolle gedrängt wurde und die anderen so absurd gemeint zu ihr waren. Das hat die Community auf jeden Fall beschäftigt und so eine richtige Welle der Empörung ausgelöst. Und das hat auch Konsequenzen dann für die, die sie gemobbt haben, weil das einfach so eine Art Charakterzug von den Leuten gezeigt hat, das viele erschreckend fanden und haben sich ganz viele Leute auf die Seite von Claudia Obert gestellt in der Situation.
Was gab's denn da für Mobbing? Also was ist denn da passiert? Ist das verbaler Natur gewesen? Ich sehe ja in Reality-Shows manchmal fliegen da die Fetzen, Ohrfeigen. Zu meiner Zeit bei Die Alm war das höchste der Gefühle, dass noch das Kaderlot noch in das Becken gepinkelt wurde. Inzwischen sind wir da einige Generationen weiter. Wie war das Mobbing gegenüber Claudia Obert?
Ja, es war hauptsächlich natürlich verbal, weil alles, sobald es körperlich wird, da ist auch im Trash-TV Schluss, da greift die Produktion dann ein. Aber das Krasseste war, glaube ich, dass alle gegen sie waren. Sie ist nun mal eine Persönlichkeit, sie ist streitbar, sie provoziert gerne, sie lässt sich nicht sagen, ihr ist alles komplett scheißegal. Sie sagt das auch zu den Leuten. Und dann gab es eine Situation, da hat dann Bastian Jotta gesagt, so, wenn du dich hier so benimmst, dann isst du nicht mit uns zu Abend. Du kriegst was zu essen, das erlauben wir dir, aber du setzt dich nicht mit an den Tisch, wir wollen ein ruhiges Dinner. So, und da sagt sie natürlich, ihr sagt mir hier gar nichts. Damit ging das los, immer weiter. Sie trinkt gern ein. Die Gruppe denkt, okay, komm, die ist nicht zurechnungsfähig, die ist komplett voll schon wieder. Dann geht sie da ins Wasser und alle so, oh, was macht sie jetzt schon wieder? Sie war quasi für die Gruppe nicht tragbar, weil sie zu unberechenbar ist und zu sehr nicht gemocht werden wollte. Ihr ist das einfach egal. Und so kam es dann, dass es sich immer weiter gesteigert hat und sie von der Gruppe ausgegrenzt wurde und gesagt, was bist du für eine und was soll das? Und dann gibt es diese ikonische Szene, wo die Desiree Nick ihren Koffer nimmt und runterschmeißt die Treppe, dann geht der Koffer auf und dann schreit sie so, ich habe dir packen geholfen. Also es ist schon sehr doll. Es geht an ihre Sachen so. Ja. Also es war a lot. Und dann ist die letzte Szene dann gewesen, dass Claudia Obert unten im Wohnzimmer schlafen musste. Sie wollte ja natürlich auch nicht mehr mit den anderen da in einem Zimmer sein und dann so ein bisschen still weint und einfach nicht mehr, ich komme nicht mehr damit klar, das ist mir zu doll, weil es war wirklich, wirklich doll, was diese Gruppe mit ihr gemacht hat. Nicht alle, ein paar haben sie auch auf ihre Seite dann gestellt und sie versucht so ein bisschen zu verteidigen, aber da kommt man da nicht ein und da kommt man da nicht rein. Und das war einfach eine krasse Gruppendynamik und sehr, sehr, sehr erschreckend.
Also das muss auch wirklich krass gewesen sein, denn es geht ja auch einmal in dem Buch um Desiree Nick, so anderthalb Seiten lang. Und ich sag mal so, da ist alles geschwärzt. Also da wurde im Nachhinein redaktionell wirklich alles komplett geschwärzt. 80% dieses Kapitels sehen so aus und sind im Wesentlichen geschwärzte Zeilen.
Also die halten beide nicht zueinander, das sagen sie auch weiterhin. Das ist weiterhin so, oder je nachdem, wie es so in dieser Reality-Welt halt so erzählt wird. Ich glaube aber sogar, dass das ein sogenannter Gag ist von ihr, dass da im Nachhinein gar nichts geschwärzt wurde, sondern dass das von Anfang an, sie hat das ja mit einer Ghostwriterin geschrieben, hat sie mal erzählt, dass das eher als Witz gedacht hat, weil sie ihr gar keine Plattform geben will, was sie dann doch macht. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so heiß, wie es da sich anfühlt.
Und wir haben ja sehr viel jetzt logischerweise Einblick erhalten in diese Persönlichkeit Claudia Obert. Und im Wesentlichen ist ja genau diese sage ich mal, Dreifaltigkeit von Claudia Obert, Alkoholkonsum, willenloser Sex und Geld machen. Das ist so ein bisschen das, was ihre Bibel quasi vorschreibt. Ist das auch das, was im Wesentlichen Claudia Obert als Personality ausmacht?
Ja, zu 100%. Also dieses, vor allem Champagner, immer einen flotten Spruch auf den Lippen, Life is a Party, damit hat sie richtige Marke draus gemacht. Das ist komplett ihr Ding. Es müssen immer, wo ist hier der Shampoo, ist die erste Frage in jedem Format, geht's zum Kühlschrank und ist da einfach so tief drin und spielt oder verkörpert diese Rolle komplett. Also das mit dem Shampoo zu 100%. Im Sommerhaus der Stars, wo sie zuletzt mit ihrem sehr jungen Freund Max Suhr ja zusammen war, haben sie nochmal diese sexy, bei uns läuft alles, wir sind so heiß aufeinander, Situation nochmal etwas präsenter platziert, würde ich mal sagen. Also das macht sie schon, das ist schon ihr Markenzeichen. Ich finde, man merkt aber auch ein bisschen, und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie nicht mehr so viel aufgetaucht ist jetzt zuletzt, sie ist ein bisschen auserzählt. Also das sind halt ihre Takes, okay. Und man hat gefühlt vieles und alles gesehen und viel mehr tiefgründiger wird es dann wahrscheinlich eher nicht.
Und hast du das Gefühl, ja, sie spielt da auch ihre Rolle und ich meine, Trash TV spielt ja viel mit Erwartungen. Die Leute sind ja nicht mehr wie bei Big Brother Staffel 1, gehen rein und sind möglichst natürlich, sondern es geht ja auch darum, Quote zu machen, irgendwie Szenen zu kreieren. Mhm. Hast du das Gefühl, sie spielt deswegen auch so diese Rolle oder ist sie das im Wesentlichen?
Ja, ich glaube teils, teils. Ich glaube, sie ist das schon. Sie merkt aber auch, was gut ankommt. Ich glaube, sie will gern so sein und das ist so ihr Markenzeichen. Andererseits ist sie jetzt auch über 60 und man merkt natürlich auch, dass alles irgendwie ein bisschen bröckelt. Und ich verstehe das, wenn das ihr Ding ist, aber ich nehme es ihr schon ab, weil ansonsten könnte man das, glaube ich, vor allem in so Reality-Formaten, wo man die ganze Zeit gefilmt wird, auch nicht durchhalten. Und ja, wenn... Ja, das ist schon okay. Sie hat schon ihre Fanbase, wo die Leute sagen, ey, die ist halt lustig, einen lustigen Spruch, die nimmt das Leben nicht so leicht. Sagt immer, ja, ich gebe das Geld gern aus und so. Das trifft schon Nerv. Aber am Ende des Tages ist es niemand, wo ich sage, Mensch... Die hätte ich aber gerne als Freundin.
Und sie wird aber eher positiv wahrgenommen.
Sie wird positiv wahrgenommen, würde ich auch sagen, okay. Ja. Weil sie steht zu dem, was sie sagt. Sie, zum Beispiel gab es auch mal diese Szene bei Kampf der Reality Stars mit Prinz Frederik. Ist sie mit ihm aneinander geraten? Apropos, nee, weil du gerade ja gesagt hast, Carla Loth und in Poolpinkeln, da war der ja auch involviert. Der sagt zu ihr, Mensch, was bist du denn für eine Lady? Zieh dir mal was an, du läufst den ganzen Tag im Bikini rum. Und da ist für sie Schluss. Da sagt sie auch, so, jetzt reicht's mir. Ich lass mich hier nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Ich lass mir nicht vorschreiben, was ich anzuziehen habe. Mir ist das egal. Ich bin hier für mich. Ich lass mich hier nicht von irgendjemandem bewerten. Und das kommt natürlich gut an, weil sie einfach macht, was sie sagt und sie sagt, was sie denkt und das ist irgendwie eine gute Kombination, dass die Leute ihr, glaube ich, zuschreiben würden, dass sie auf Zack ist und irgendwie ihr Ding macht und nicht so viel, sich dafür interessiert, was andere denken und das kommt gut an. Das ist schon eher was Gutes.
Und ist das nicht auch, also würde mich ja schon mal interessieren, ich meine, sie ist eine Frau, sexpositiv, sage ich mal, selbstbestimmt im Leben, hat ein Riesenbusiness aufgemacht. Ist sie da nicht auch für dich ein Stück weit ein Role Model?
Ja. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut ihre Läden laufen, das kann ich nicht wissen, aber es ist ja schon eher so Klamotten für ältere Damen so. Sie hat sich da was aufgebaut, sie hat sich eine Marke draus gemacht, man kennt sie, man weiß, wo ihre Läden sind, die Leute gehen dahin. Ich meine, klar, also sie hat nichts verkehrt gemacht, sie hat jetzt nicht sich so schlecht benommen in anderen Formaten, dass man sagt, das kann man nicht mehr machen. Sie ist jetzt nicht die gehaltsbringendste Person jemals, aber sie ist auch nicht dumm und das merkt man. Obwohl ich jetzt sagen würde, so oft brauche ich sie nicht mehr sehen, ich habe eigentlich alles durch und da kommt, glaube ich, nicht mehr viel. Ich wünsche ihr natürlich alles Gute, aber ich glaube, sie ist jetzt nicht mehr so die Person, wo man sagt, Mensch, da erwarte ich jetzt aber nochmal... eine besondere Wendung oder so, das glaube ich einfach nicht.
Also das Buch ist auch von 2021. Also wir, unsere ganze...
Okay.
Unser ganzes Wissen basiert nur bis 2022. Was ist denn da noch passiert in der Zeit vielleicht bis jetzt? Ist in den letzten 5 Jahren irgendwas passiert?
Sie hat einen neuen Partner, ne?
Genau. Also 2021, würde ich mal sagen, war mit ihrer Hochzeit. Also da ging es dann richtig los, weil die Läden waren ja zu, Corona war immer wieder da, sie konnte ja nicht arbeiten und hat deswegen ganz viel Trash gemacht und war da wirklich fast in jedem Format. Sie hatte Claudias House of Love, da hat sie einen Mann gesucht und hat sie am Ende, es war irgendwie komplett billig produziert und quatschig, aber ne, sie macht dann auch solche Sachen mit. Sie war dann ja in ganz, ganz vielen Formaten, auch Kampf der Reality Stars, was auch mit eins der größten sozusagen ist oder taucht hier und da immer mal wieder auf. Und ich glaube, dass sie diese Beziehung mit dem Max, der ist ja, warte mal, wie alt ist der denn? 30 vielleicht? Also der ist 35 Jahre jünger als sie ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen. Und die haben so eine offene Beziehung und gehen irgendwie easy damit um und freuen sich darüber und tauchen aber auch immer wieder zusammen auf und scheinen irgendwie eine stabile Beziehung zu haben, was ich dann schon wieder ganz nett finde irgendwie, weil es ist nicht nur auf einen Skandal oder auf eine Schlagzeile aus.
Und du hast ja gesagt, du hast sie im ICE gesehen 2-3 Mal. Wie war da dein Eindruck?
Also sie hatte keine Flasche Champagner in der Hand, was mich überrascht hat, aber ich glaube, sie trinkt tatsächlich auch mal was anderes als nur Champagner, auch wenn sie uns an was anderes weiß machen will. Ganz normale Person, eine ganz normale Person, die im Zug fährt, so habe ich sie wahrgenommen.
Okay, das ist das Schöne an der Deutschen Bahn, da kommen wir alle so zusammen, wie wir sind. Das
Verspätung für alle.
Das ist Verspätung für alle. Ja. Gut, vielen Dank Johanna, wenn ihr mehr von Johanna hören und sehen wollt, dann macht ihr das am besten auf Rocket Beans TV. Und ja, vielen Dank für diese Einordnung von Claudia Obert. Dankeschön.
Ja, danke, ich. Sehr cool.
Gerne, tschüss.
Life is a party. Mein Leben zwischen Champagner, Männern und Millionen. Ich sag mal so, zu Beginn, ich wusste nicht so, also ich kannte sie natürlich schon so ein bisschen, aber ich war mir nicht bewusst, was sie alles erreicht hat, was sie gemacht hat und war tatsächlich auch gespannt auf das Buch.
Und das ist ja das Schöne, dass wir hier in diesem Podcast auch mal uns mit Biografien von Menschen beschäftigen, die uns null interessieren, von denen wir gar nichts mitbekommen. Und ich habe immer das Gefühl, auch wenn wir so von Glöcklers Hund was gelesen haben oder von Katja Krasavice, man fühlt sich den Leuten danach schon ein bisschen verbundener, weil man denkt, ich weiß, ich habe deine Biografie gelesen. Ich weiß, wie dein erstes Mal war.
Ja, und gerade bei Claudia Obert muss ich auch sagen, ich habe gegen Ende auch an Respekt gewonnen, muss ich sagen, ohne zu vorwegzunehmen. Wollen wir mal wieder mit dem Cover anfangen?
Ja.
Andreas, wie fühlt sich denn deine Kehle so an?
Ah, die fühlt sich ein bisschen trocken an. Ja. Ich hab irgendwie heute schon den ganzen
denn
Tag.
Denn natürlich habe ich uns was mitgebracht zu trinken. Passend, du kennst mich, passend zum Cocktail. Ich habe erst überlegt, ob ich wirklich Champagner kaufe. Der war aber dann irgendwie mit 21 Euro, dachte ich, das könnte unsere Gaumen gar nicht ab. Aber ich habe uns natürlich ein kleines Sektchen mitgebracht.
Ach toll.
Weil ich dachte, sie redet so viel über Champagner und auch manchmal über Sekt, dass ich dachte, es geht ja gar nicht anders.
Ja, ich habe ja gar keine Champagnergläser. Das ist schon der erste Fail. Also ich könnte mich, glaube ich, nie mit Claudia Obert treffen. Ich habe gar keine Gläser für sie.
Ach, ich finde es ja auch so schön. Ach so. Das ist ja meistens ja auch egal, sowas, wie sie schreibt. Also Geld ist hier gar nicht so wichtig bei anderen Leuten.
Oh.
Champagne!
Cheers.
Champagne. Sind die aus Plastik?
Was noch?
Gut, jetzt spricht sie sich doch viel besser über Claudia Obert.
Inzwischen lese ich die Bücher auch ganz anders, weil ich immer denke, wenn ich irgendwo ein Rezept lese, irgendwo was, was die kaufen können, denke ich, ah, das holt Gunnar bestimmt schon.
Ja. Gut, fangen wir mit dem Cover an, oder? Sie ist umringt mit einer Flasche Champagner von nackten, also oberkörperfreien und in Unterhose bekleideten, schicken, schönen Herren, wo die Köpfe abgeschnitten sind, aber alle mit Sixpack, so wie es gefällt. Sie lächelt auch stark.
Was viele nicht wissen, ich bin der Typ. Ich bin tatsächlich der oben rechts. Nein, das ist ein bisschen so, wie sie sich ihr Leben vorstellt, Fragezeichen, oder wie es ist. Aber es ist ein Hingucker. Es erinnert so ein bisschen an so Anfang, Ende 90er Musikvideos. Sie ist der Star ihres eigenen Lebens. Das kann man, glaube ich, sagen.
Auf jeden Fall, ja. Und sie sieht sich auch sehr im Mittelpunkt und das geht schon relativ früh los, obwohl das erste Kapitel, es gibt kein Vorwort, das hat mich gewundert. Normalerweise alle Bücher, die wir gelesen haben, glaube ich, zumindest die, die so ein bisschen biografisch waren, hatten ein Vorwort und haben nochmal alles eingeordnet. Und hier geht's aber direkt rein mit mein Corona-Krisenmanagement. Also es geht, wie gesagt, es ist in diesem Buch, wie sie auch schon vorhin sagt, sehr viel um Männer und um Sex. Und deswegen hat sie sich während Corona gedacht, mir ist ein bisschen langweilig untenrum und hat sich einen Callboy geholt für viel zu viel Kohle.
Ich glaube, er ist ihr in die DMs geslidet.
Einfach in die DMs
geslidet, okay. Ich glaube, dass er sie einfach angeschrieben hat. Ich habe direkt zum Anfang mal so ein Zitat, um so ein bisschen auch die Sprache des Buches vielleicht klar zu kriegen. Hier heißt es, ne, in der Corona-Zeit zu wenig Sex. Seit 30 Jahren verkaufe ich Schuhe und Klamotten. Mir war klar, das ist meine erste fette Krise. Und ich begriff sofort, auch die Firma Schnackselhuber und Söhne hat eine heftige Flaute. Ich meine, wenn ich schon nicht arbeiten kann, dann will ich doch wenigstens knattern.
Sowas zieht sich durchs Buch. Das kann man schon mal sagen, diese lustigen Begriffe und so. und Ausdrücke und Champagne immer mit 1000 S geschrieben. Aber ich muss sagen, es liest sich so, obwohl es natürlich von einer Ghostwriterin geschrieben wird, es liest sich wirklich so ein bisschen so, als hätte Claudia Obert es geschrieben.
Ja, wir hatten das Ähnliche, das ist hier vom Riva Verlag, da ist auch die Katja Krasavice Biografie erschienen. Und wenn du dich da erinnerst, da hatten wir auch ganz zu Anfang sehr viele so rap-mäßige Vergleiche, die richtig cringe waren,
ja,
von der Sprache. Und hier, finde ich aber, bringt uns das wirklich näher ran an Claudia Obert. Und obwohl wir vorher noch nie ein großen Trash-Format mit ihr gesehen haben, hat man das Gefühl, ja, so würde die vielleicht wirklich reden. Also es gibt sehr, sehr viel hier Kölner Klöten, Kai, ich hatte mal einen am Telefon mit einer Stimme, mit der er dich schon am Apparillo feucht quatscht und dann sitzt da am Treffpunkt ein Hobbit mit Nelke im Knopfloch an der Bar und du musst auf Magen-Darm machen, damit du sauber aus der Nummer rauskommst, so beschreibt sie hier so ein Blind Date, also was auch immer ihre Persönlichkeit sein soll, man hat das Gefühl, zumindest sprachlich wird das gut eingefangen.
Ja, das ist mir auf jeden Fall sofort aufgefallen. Dann geht's auf jeden Fall in diesem ersten Kapitel auch darum, wie teuer so ein Callboy ist. Und das hat mich sehr überrascht. 500 Euro An- und Abfahrt und für 1000 Euro bin ich 4 Stunden lang dein Gast, sagt Kai.
Ja.
Also 1550 Euro für 4 Stunden fand ich schon, also dann habe ich gedacht, das ist ein gutes Geschäftsmodell.
Aber diese kleine Romanze in Corona führt dazu, dass der junge Kai, wie er genannt wird, offensichtlich ganz gut verdient und mein Untergeschoss signalisierte auf der nach oben offenen Feuchtigkeitsskala, der Mann weiß, welche Knöpfe er bei den Damen drücken muss. Der hatte schon was von Klempner, das Rädchen ein bisschen nach links, nochmal messen, prüfen, nochmal nach rechts justieren, Messstab ranhalten. Also wer wirklich Angst hat vor solchen sprachlichen Bildern, dem ist das Buch hier nicht zu empfehlen.
Ja, aber am Ende scheitert auch diese kleine Liebelei mit Kai am Geld. Weil Kai hat, also sie sagt, sie hatte für Kai ungefähr den Wert eines Kleinwagens ausgegeben und am Ende will er aber dann 60 Euro für so eine Pizza, die er ausgegeben hat,
ja,
will er dann zurück. Und dann sagt sie natürlich, Schüsselchen mit Küsselchen aufs Rüsselchen, ciao Kakao, Küsschen aufs Nüsschen, habe ich alles gesagt, adieu Mathieu.
Und ich kann mir vorstellen, dass sie das exakt so auch gesagt hat.
Ja.
Ja, das ist das, was uns sprachlich erwartet. Und das war so der kleine Prolog, würde ich sagen. Man merkt also sofort hier im Buch, es ist schamlos, es ist explizit, es geht zur Sache. Hier wird nicht groß moralisch debattiert, wie stehen wir eigentlich zu käuflichem Sex. Hier ist ganz klar die Devise, es ist Corona und ich habe Bock, also miete ich mir einen Typ. Und das ist so ja fast schon die erste Säule. Ich meine, sie sagt, mein Leben zwischen Champagner, Männern und Millionen. Da haben wir das Thema Männer schon mal ein bisschen eingeführt bekommen, im wahrsten Sinne. Und dann geht's relativ früh weiter bei mir in Kapitel 2, es rappelt in der Kiste, wo sie so ein bisschen Kindheitserinnerungen erzählt. Sie kommt da aus so was, aus so einem kleinen Dorf und sagt hier auch mehr oder weniger, früh übt sich. Denn sie sagt, schon mit 3 Jahren wurde ich an Pfingsten 1964 verzweifelt gesucht. Wo ist das Kind? Man wollte schon die Polizei einschalten, bis man mich in der örtlichen Kneipe, dem Hotspot von Kippenheim, zum Ochsen fand. Der Wirt Richard ließ mich die Gäste bedienen und ich verdiente mir da schon Trinkgeld. Also obviously Businesswoman seit 3 Jahren.
Also das fand ich auch stark. Ich habe mal in den Wikipedia-Einträgen der Städte nachgeguckt, bei Emmendingen, glaube ich, und Kippenheim.
Mhm.
Und sie taucht da nicht auf. Normalerweise gibt es ja dieses, es gibt ja Töchter und Söhne der Stadt.
Ja.
Habe ich mal geguckt, ob sie da wohl drin ist, aber nein. Und das fand ich irgendwie erstaunlich, weil sie ist ja offensichtlich die berühmteste Töchter der Stadt. Und da wusste ich nicht, ob die es vielleicht einfach
Also sie moniert das ja, glaube ich, auch im Buch, dass sie dann nicht,
ja,
irgendwo auftaucht und nicht so anerkannt wird. Und das ist ja so ein bisschen so eine Hassliebe zu ihrem Heimatdorf und zu ihrer Family, die offensichtlich schon happy sind, wenn der Spiegel schreibt, tolle Geschäftsfrau Claudia Obert, aber sich eben auch schämt, wenn sie in einem Reality-Format sitzt und sagt, nimm mich, Tiger. Tiger ist dazu gedichtet. Und was relativ früh auch klar wird, die dritte Säule ihres Lebens, Champagner. Da geht es auch direkt relativ früh los. Meine früheste Kindheitserinnerung, Oma Rosa brannte Schnaps. Ich war dabei, ich habe den Geruch noch in der Nase und wann immer ich mir irgendwie wehgetan hatte, Oma, Oma, Claudi, aua, aua, rieb sie mir die betroffenen Stellen mit dem selbstgebrannten Obstler ein. Daher wohl auch der Trinkspruch auf die Gesundheit. Ja. Und dann haben wir schon auf den ersten 22 Seiten haben wir schon zumindest Alkohol, Männer und erste Business-Idee drin.
Ja, ist spannend. Ja. Und ich glaube auch, da sieht man so, warum sie sich so entwickelt hat. Also das ist, fängt wirklich sehr früh an und es zieht sich eigentlich durchs ganze Buch durch. Genau, dann geht es so ein bisschen um so Dorfdisco und wie sie in der Schule leider nicht ganz so Anklang bei den anderen gefunden hat, weil sie wurde, ja, war eher so die Außenseiterin.
Mhm. Was sie auch relativ schnell gemacht hat, ist selber mal Sexualität auszuprobieren. Denn sie war 15 und ihr erster Typ war der Uli.
Mitte 20. Sie hat sich hat irgendwo gelesen, dass man mit 16 im Durchschnitt Sex hat und da wollte sie aber schnell den Durchschnitt nochmal runterbringen, so steht es da geschrieben, und ist mit dem Ziel in einen Club gefahren. Ja. Heute passiert's. Und was ich gar nicht, sie war ihr eigentlich auch eigentlich egal mit wem. Sie hat einfach Ausschau gehalten, wer sie denn wohl aussehen könnte, als hätte der da Bock drauf. Und dann hat sie den Kneipenfahrangestellten, Uli ist der, ne?
Ja.
Uli erspäht und hat dann einfach gefragt, ey, wann hast du frei? Und ihre Eltern hatten eigentlich gesagt, komm um 22 Uhr nach Hause. Aber Uli hatte erst um 3 Uhr nachts frei und sie hat einfach so lange gewartet und ist dann mit Uli nach Hause.
Es gab einen Zuschauer, der Hund Edo, hat zugeschaut, während die beiden Sex hatten. Da habe ich so, zuckt man natürlich heute so ein bisschen zusammen, sie 15, er Mitte 20. Und dann fand ich es ganz interessant, auf Seite 35, hast du auch, steht so fast ein bisschen wie so, als wäre es so ein juristischer Einschub, der Satz, Uli hat mich übrigens nie gefragt, wie alt ich bin. Und dann erzählt sie weiter, Uli, du hast mich garantiert nie vergessen und dir mein Buch wahrscheinlich längst zugelegt und die Seiten nach U wie Uli durchgefilzt. Alles verjährt. Ja Mensch, du bist jetzt 70. Du warst mein erster Mann und du könntest mit gutem Timing auch mein letzter werden. Mätig, ich habe noch Gummi auf dem Profil.
Genau, diese kleine Einordnung, dass das irgendwie okay war.
Ja, und ja. Ich glaube, man merkt da ja auch manchmal, da kokettiert sie ja im Buch auch mit oder die Autorin, dass sie so sagt, ja, meine Rechtsabteilung hat da das gesagt, den Namen, das sollte ich lieber schwammig halten, weil der ist immer noch ein führender Unternehmer oder Sohn. Und hier wirkte das auch so ein bisschen wie, es lag meinem Lektor und der hat gesagt, boah, 15, 25, das ist ja eigentlich ein Problem. Schreib doch mal noch rein, dass er nie gefragt hätte, wie alt sie bist, weil, seien wir mal kurz ehrlich, der wird schon gecheckt haben, was da für Mädels in seiner Kneipe sind. Fall. Ob die jetzt 15 sind oder 21.
Das sieht man, also gerade in der Zeit, sie hat auch nicht so viel Make-up immer benutzt. Früher hatte man halt nicht, hat er gemerkt. Und ich muss noch mal sagen, ich habe ja auch für Riva ein Buch geschrieben mal. Ja. Das war auch für den Riva Verlag und deswegen weiß ich, oder war es bei mir jedenfalls so, dass wir alle Namen und alle Orte geändert haben.
Spannend. So. Spannend.
Also ich denke auch nicht, dass der Uli hieß. Aber sie sagt trotzdem manchmal, den Namen ändern wir besser.
Okay.
Also war es bei mir auf jeden Fall. Dass wir gesagt haben, nee, es darf niemand den Namen, kein Name darf stimmen.
Irgendwie. Ja, das ist ein bisschen interessant. Manchmal sind ja Vornamen oder, also natürlich keine Vor- und Nachnamen, aber manchmal schon genug Indizien, wo ich denke, okay, Matthias, Unternehmenssohn,
ja.
So und so gestorben. Das kann man sich schon recherchieren. Und manchmal ist es komplett, nee, das muss ich jetzt anonymisieren.
Und auch der Mann einer Unternehmensfrau in Hamburg fährt immer da und da zu dem Ort und macht so, und wird so richtig genau beschrieben, wie er seine Frau betrügt, wo man so, jo, also wenn ich das lesen würde, würde ich, glaube ich, relativ schnell auf meinen Mann kommen.
Und ein bisschen geht's dann in Kapitel 4 über, relativ schnell. Die Überleitung ist, nach Disco-Uli kam ein Typ, der mir mein Herz gebrochen hat. Und dann erfahren wir ja von ihrem ersten großen Heartbreak. Im Wesentlichen lernt sie dann so einen Typen kennen. Alles ist irgendwie schön. Und dann findet sie raus, es gibt doch ein Problem. Dieser Typ datet noch die ein oder andere im Dorf. Und alles war offensichtlich doch nicht toll und sie sagt, viel zu spät erfuhr ich, er hat mit so vielen Frauen in Freiburg und Umgebung geschlafen, dass es ein Wunder war, dass er überhaupt noch eine fand, mit der er nicht im Bett war. Heute sage ich, Männer müssten gesetzlich verordnet Beipackzettel bei sich tragen, damit jede Frau im Liebesrausch nochmal gewarnt wird für Risiken und Nebenwirkungen, bevor du dich darauf einlässt, dein Leben und deine Pläne über Bord zu werfen, denn sie gehen alle fremd. Alle Männer betrügen ihre Frau, früher oder später, und jede, die jetzt schreit, meine aber nicht, die weiß es nicht besser oder will es nicht besser wissen.
Und das zeigt ja sehr viel von ihrem Charakter, und ich finde das ganz spannend. Also sie wurde dann da von dem auch sitzen gelassen, mitten auf der Straße, und ich finde auch die Abschlussworte von diesem Kapitel, ich habe sie mal ein bisschen zusammengefasst, ich lese vor. Denn ich entschied damals, als ich in Freiburg heulend aus seinem BMW stieg und allein am Hauptbahnhof stand, nie wieder Liebe, nie wieder Gefühle, es war ein Hurensohn, dann werde ich eine Hurentochter. Es war die Geburt der Obert, wie ihr sie heute kennt.
Claudia, die Hurentochter, demnächst in ihrem Kino.
Fand ich spannend, dass es da schon, also es war, ich weiß nicht genau, wie alt sie war, ich glaube wahrscheinlich Anfang 20, ja, 18, irgendwie sowas, dass sie dort schon, also wenn das so stimmt, dort schon mit sich ausgemacht hat, nee, Männer, ciao, ihr seid alles Hurensöhne, da mache ich jetzt mein Ding alleine.
Es wirkt so wie ihre Batman-Origin-Story, ja. So wird sie zum Super, bis wir zu einer Bat-Frau sozusagen, entscheidet sich proaktiv und sagt, jetzt schlafe ich mit so vielen Männern. Wie geht denn, und die Zahl wird hier relativ früh auch gedroppt, 5000, sagt sie.
Ja, also sie sagt auch, sie übertreibt so ein bisschen, aber ungefähr 5000. Und am Ende kommen auch noch 12 Frauen dazu.
Das stimmt, ja.
Von daher, ja, Respekt.
Aber das ist eine Ansage.
Ja.
Für einen Bodycount.
5000. Also bei 5000, da sagt man ja, wie viel will man sich dann verschätzen, ne?
Ja,
man
genau.
Wenn es 4000 wäre, würde man wahrscheinlich auch 4, und zählt man dann noch?
Ich glaube, sehr viel der möglichen Abweichung kommt dann später in Frankreich. Da kommen wir ja gleich noch hin, wo es, glaube ich, ein bisschen undurchsichtig wird. Ja, und dann erfahren wir, und das fand ich wirklich beim Lesen, also da muss ich wirklich sagen, bis dahin habe ich das Buch richtig verschlungen, würde ich fast sagen.
Ich habe das auch gerne gelesen, die ganze Zeit. Also ich habe es, glaube ich, auch in 3 Sessions gelesen. Also es hat jetzt nicht lange gedauert, dass ich das Buch gelesen habe, irgendwie 3 Tage.
Man fragt sich natürlich die ganze Zeit so ein bisschen, wie viel davon ist legit? Aber irgendwie ist sie so eine überdrehte Person ja offenbar, dass ich ihr auch das vielleicht abkaufe. Denn es geht um diesen Schulbuch-Trick. Ja. Im Wesentlichen hat sie, wenn ich das richtig verstanden habe, Bücher verkauft mit einem gewissen Rabatt an Privatschüler. Das heißt, die Schüler haben gesagt, ich brauche alle möglichen Schulbücher. Und sie hat gesagt, ich kenne da jemanden, der verkauft die Schulbücher mit Rabatt. Und was sie aber gemacht hat, ist, in die Schulbibliothek ist sie gegangen, hat quasi dort alles an Atlanten, alle möglichen Bücher rausgenommen und die verkauft an die Leute nichts ahnend und hat so heimlich die Schulbibliothek geplündert und stattdessen.
Genau, man muss sagen, sie hat da gearbeitet, also weil sie war auch eine gute Schülerin, was mich ja auch irgendwie in dem Moment gewundert hat. Also hatte dadurch so ein bisschen Vorschusslorbein und hat dann den Buch der Schulbuchwartin übernommen, so.
Und dann sagt sie, ne, wir sind hier noch logischerweise bei der deutschen Mark, sagen wir 350 Mark mal 50 Schüler sind 17.500 Mark. Minus 10% sind 15.750 Mark. Wenn Reiche was sparen können, erzählen sie gern davon, weil sie ja schlauer waren als der Rest. Also erzählten die Erzeuger von Olaf von der sagenhaften Quelle, wo man auf Schulbücher einen Nachlass bekam. Sicher leicht nachvollziehbar, dass das Rechenbeispiel mit 50 Schülern eher am unteren Ende meines damaligen Geschäftsmodells angesiedelt war.
Genau, sie hat Nachhilfe gegeben, hat es denen dann an reiche Kids und hat es denen da verkauft. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, das fällt doch auf so viele Bücher.
Bei so vielen Büchern, ja. Und welche Schulbibliothek hat denn so viele Bücher auch vorrätig?
Also oder? Ich habe sowas Ähnliches gemacht in der Schule. Nicht mit der nein, das war legal, aber unsere Schule hatte auch irgendwann so ein Buch ausverkauft.
Ach.
Von den Schulbüchern. Und ich habe dann vorher bei eBay geguckt, wie teuer diese Schulbücher sind.
Ach.
Und habe die dann auch teurer verkauft bei eBay.
Von dem Geld lebst du doch heute noch, sei ehrlich.
Nee, war nicht so viel, wie sie jetzt gemacht hat, aber auch schon ein bisschen, ja.
Wie? Und wie viel Marge hast du da gemacht?
Nein, nicht so mega viel.
5 Euro, 10 Mark, nee, Mark wahrscheinlich noch, ne?
Na, so, ja, so 10, 20 Mark, so, ja.
Krass. Ich hätte nicht gedacht.
Nee, war schon Euro.
dass du und Claudia Obert im Wesentlichen denselben Lebenslauf hatten.
Waren jetzt aber auch nicht so viele Leute, weil ich hatte ja auch keinen Bock, das zu verschicken, ne?
Es scheitert nicht an deinen Ideen, es scheitert immer an der Umsetzung. Das Ganze fliegt dann auf, als die Bücher plötzlich irgendwie abgestempelt werden und dann steht da natürlich drin der Name der Schule und das Ganze, und das fand ich dann schon ein bisschen wild, es kommt zu gar keiner Sanktion. Claudia mutmaßt, naja, also der Schulleiter sagt dann so sinngemäß, oh, wenn wir das veröffentlichen, dann wird das für uns alle ein Problem, mach's einfach nicht mehr, gib mir den Schlüssel zur Schulbibliothek, das war's, ja. Du kannst gehen. Hä?
Ja, okay. Kein Brief an die Eltern, nix.
Krass.
Das finde ich auch crazy, hat sie Glück gehabt. Gut, jetzt kommen wir schon zu deinem Lieblingskapitel, denn Claudia Obert hat mit diesen Schulbüchern ja ordentlich Kohle gemacht. Und was macht so eine 18-Jährige, oder wie alt sie war ungefähr? Ja, mit 18.
Mhm.
Ja. Und was macht sie mit so viel Geld? Sie war schon vorher eine ordentliche Verpresserin und hat sich einfach mal im Reisebüro, weil sie vorher gesehen hat, wo wohnen die Reichen und Schönen, einen Flug nach Nizza gekauft von dem Geld.
Das absolut.
Muss ja richtig viel Kohle gewesen sein.
Und das ist natürlich clever, genau wie du sagst, man muss in diese Kreise vorstoßen wollen. Ansonsten endet man und macht irgendwie so einen Buchpodcast und muss sich diese Geschichten durchlesen.
Ja.
Sie hat es smart gemacht, Saint-Tropez, Nizza waren damals so die Hotspots. Und ich kann das nachvollziehen, ich war auch einmal in Nizza und war mit einer Freundin da und wir waren hier was essen. In so einem wirklich durchschnittlichen Touri-Restaurant, würde ich sagen. Da gibt's halt so eine Straße, wo es Essen gibt. Und da saßen wir auch und haben uns natürlich auf Deutsch unterhalten. Und irgendwann wurden wir vom Nachbartisch auch angesprochen und konnten das nicht
so. Ihr gehört hier aber nicht her.
Genau, sprecht Deutsch, sind ins Gespräch gekommen. Und auf einmal sehe ich so, dass er so gucke ich an sein Handgelenk und sehe, oh, das ist aber eine teure Uhr, habe keine Ahnung von Uhren, kann die Uhr zwar lesen, aber nicht viel mehr. Und dann stellte sich raus, dass er angeblich der Filialleiter von einem Rolex-Laden in Monte Carlo ist, was ja nicht weit weg ist, Monaco von Nizza. Und naja, dann haben wir so ein bisschen gequatscht und ich war natürlich skeptisch und dann zeigte er mir wirklich Fotos, weil Deutschland, Bayern, München, Fan, ja, mit 2, 3 Bayern-Spielern hatte er ein Foto. Ich meine auch mit Stallone und Pelé sogar, die natürlich dann alle kommen, eine Rolex bei ihm kaufen und er macht dann ein Foto mit denen. Und dann waren wir so mittendrin und er hat uns dann gefragt, wahrscheinlich eher wegen meiner Freundin als mir, ob wir am nächsten Morgen mit ihm auf die Yacht kommen wollen. Und es ist daran gescheitert, dass wir am nächsten Tag in dieses, Entschuldigung, Drecksloch Marseille gefahren sind.
Nein!
Und nicht in Nizza gewesen sind. Sonst wäre ich jetzt entweder in diesen High-Society-Kreisen oder würde irgendwo mit ohne Kopf im Mittelmeer schwimmen.
Das sind ganz zwei spannend, Varianten. Genauso hat die Obert das ja auch gemacht.
Ja.
Also sie ist da einfach am Strand herumgelaufen, bis sie, glaube ich, angesprochen wurde.
Ja.
So macht man das, glaube ich, da.
Vielleicht so macht man das. Hin. Also ich check das schon, um in diese Kreise zu kommen, muss man sich logischerweise auch da aufhalten, wo reiche und schöne Leute sind.
Aber wir würden ja auch nicht angesprochen werden jetzt. Also du wurdest ja offenbar, aber es lag da wahrscheinlich nicht an dir.
Nee, es sind natürlich ja oft, gerade zu der Zeit sind es reiche Männer und reiche Männer sprechen natürlich am ehesten Frauen an, junge Frauen.
Ja. So auch hier bei Claudia Obert. Sie hat natürlich ihren Eltern nichts gesagt. Sie hat den Eltern, ich kann es da mal kurz vorlesen. Mama, ich fahre mit der Arbeiterwohlfahrt an den Bodensee. Ich hüte da Kinder im Feriencamp. Da war sie wieder, die Claudia Grimm, die unbekannte Schwester der berühmten Gebrüder. sie hat die Eltern angelogen und mit 14.000 Mark aus meinem Buchhandel landete ich in Nizza. Also auch noch 14.000 Mark dabei. Und hat ins legendäre Hotel du Cap Eden Rock, noch nie von gehört natürlich, wo die schönen Reichen wohnen, was sie in der Bunte gelesen hatte, ist ja da eingezogen.
Und lernt dort beim Tennisspielen einen gewissen Matthias kennen. Die beiden verlieben sich und laut ihr lief es dann wie folgt. Am Tag Pool mit Fummeln in der Cabana, dann auf das Boot seiner Familie inklusive in die Kajüte verdünnisieren, abends essen gehen, dann in die Disco und weil es so schön ist, nochmal in die Karierten und noch 1, 2 Nümmerchen schieben. Ja, unter der Palme, an der Palme, hinter der Palme und wenn es ganz schnell sein musste und wir es nicht aufs Zimmer schafften, dann auf dem Flur des Hotels. Die Videosextapes liegen da bestimmt noch rum.
Genau, und die hat, das war dann auch so, der war irgendwie Sohn von irgendeinem
Unternehmer
irgendwie. Der war dann auch ein paar Mal noch in Hamburg oder wo war die dann inzwischen und hat sie besucht. Nee, war wahrscheinlich immer noch in Freiburg. Besucht und das lief glaube ich ganz gut, bis es dann auch zu Ende ging und dann kommen wir auch schon zum nächsten Kapitel, oder?
Ja, und sie wusste aber zumindest, hey, das soll ihr Lifestyle sein.
Genau.
So will sie leben, immer mal wieder auch ein bisschen Geld zugesteckt bekommen. Das hätte aber fast ein jähes Ende gefunden, denn auf Seite 66, glaube ich, erfahren wir, naja, dieser ganze Sex hatte dann auch ein gewisses Problem, denn sie wurde schwanger. Und es gab ein Problem, nämlich drei potenzielle Väter.
Es waren Bernd, Klaus und Peter. Und sie weiß es natürlich bis heute nicht, hat aber allen dreien auch vorgelogen, dass sie natürlich auf jeden Fall der Vater sein muss, die Person. Und obwohl einer von denen auch überhaupt gar nicht, also die waren irgendwie, der war, glaube ich, zeugungsunfähig und hat es ewig mit seiner Frau versucht, aber. Ja, allen dreien hat sie dann vorgelogen, du bist der Einzige für mich, müsst der Vater sein.
Und dann kommen wir zu einem der wenigen, finde ich, wirklich ernsten Momente in dem Buch. Denn plötzlich wird es ernst und sie sagt, ich kann und will dieses wichtige Kapitel meines Lebens nicht zu Ende schreiben. An dieser Stelle bin ich blockiert, so sehr ich in diesem Buch auch auspacke, aber mehr als ich war mal schwanger, kann und will ich nicht preisgeben. Vielleicht habt ihr auch in eurem Leben solche Erinnerungen, wo ihr beim Erzählen stockt, wo ihr sagt, die Vergangenheit soll ruhen.
Und ja.
Das fand ich irgendwie ganz spannend. Da ist die Grenze von Claudia Obert.
Ja, kann ich auch verstehen. Ich habe letztens, also heute noch mal so einen Podcast von ihr gehört, wo sie auch sagte, jetzt hätte sie gerne ein Kind, aber damals war sie ja auch gar nicht mit ihrem Lifestyle. Das wäre halt auch gar nicht gegangen.
Und wie es sich für das Buch gehört, nach diesem ernsten Moment kommt auch sofort Kapitel 8, nennt mich Lustnutte.
Ja, sie fährt natürlich weiterhin immer wieder schön nach Frankreich und lernt dort auch wieder einen Franzosen kennen, Jani. Und Jani erfährt sie irgendwann, ist Swinger und macht so Sexpartys und ist in guten Kreisen unterwegs, bei den Reichen und Schönen. Und dort ist auch dann Claudia Obert immer.
Ja, sie gerät da in eine total schweinische Sexklicke. So formuliert sie das. Und was sich danach abspielt in dieser Pariser Schickeria, das merkt man ja selber auch ein bisschen, auch wenn man gar nicht so ein, bin ja niemand, der so Boulevardmagazine guckt, aber man wird da schon richtig angefüttert durch diese Kapitel und denkt dann, na, jetzt will ich aber auch wissen, wie es dazu ging. Naja, turns out, die haben im Wesentlichen Orgien, wo jeder mit jedem darf. 20 bis 30 Leute dödelten und rödelten wild durcheinander, sagt sie. Da wird hier mal mit dem geschlafen, dann wird sich auf dem Schoß von dem Mann gesetzt und im Wesentlichen lässt sie da ständig zu jeder Zeit die Sau raus und ich glaube, da entstehen dann die Verwirrungen, wie jetzt genau ihr Bodycount ist, mit wem sie da was hatte oder nicht, denn da verschwimmen menschliche Körper offensichtlich laut ihrer Beschreibung zu einem Knäuel der Lust.
Ja, fand ich auch spannend, aber es wird nie so wirklich explizit, muss ich sagen. Oder? Also
schon Schwanzlutschen und so, das kommt schon vor, ne?
Ja,
gut, hast du wieder überlesen. Das ist für dich gar nicht mehr explizit, ne? Du bist so abgestumpft. Nee,
es ist wirklich, glaube ich, so wahrscheinlich, dass ich den denke, ja, vielleicht.
Gut, seit wir Dinosaurier hatten, die sich einen runtergeholt haben vor einer Frau oder umgedreht,
ja, ich sind wir ein bisschen, ne? Vielleicht erwarte ich dann eher sowas. Aber ich fand es dann so, ja, ist jetzt nicht für mich jetzt nicht mehr so.
Das ist ein normaler Samstag, sagst du.
Es ist auch so witzig, dann geht sie mit Jani schon einmal aus dem Fahrstuhl, will schon verlassen, dann kommt da noch mal einer vorbei, mal, den will ich aber auch noch haben. Das fand ich auch eine gute Szene. Ja, auf jeden Fall Sexpartys. Und dann, was ich faszinierend fand, dass sie dann einfach von heute auf morgen sagt, nee, das reicht mir jetzt. Und auch diesem Typen nicht mal Tschüss sagt, sondern einfach abhaut. Und damals gab es noch kein Handy, kein Social Media und so. Sie war dann einfach für ihn weg.
Und so endet diese Affäre. Aber das hält nicht lange, denn es geht direkt weiter mit jemandem, der plötzlich komplett anonymisiert ist als der Dicke.
Der Dicke, ein sehr, sehr reicher Typ aus Hamburg, den sie kennenlernt, der an einer Hotelbar, glaube ich, war das, hat sie ihn kennengelernt und hat dann relativ schnell festgestellt, oh, der ist reich und hat dann auch was mit dem angefangen. Aber ich sag mal so, sie redet auch so ein bisschen.
Ich glaube, sie war auch seine Privatsekretärin, ne?
Genau.
Ich glaube, das ist der, ne?
Genau. Sie hat dann bei ihm angefangen zu arbeiten und dann aber relativ schnell hat sie dann mit ihm was angefangen und hat dann gemerkt, oh, das ist ja der beste Job der Welt. Sie musste ja gar nicht mehr alles machen, sondern durfte jetzt plötzlich ausschlafen, wurde beschenkt und ist dann mit ihm auf Reisen gegangen und hatte eigentlich ein ganz gutes Leben. Aber ich muss sagen, sie nennt ihn ja auch hier die ganze Zeit der Dicke. Das spielt schon auch eine große Rolle, dass sie ihn nicht sonderlich attraktiv fand und irgendwann gesagt hat, nee, das ist vielleicht auch nicht das Richtige, auch wenn es eigentlich ein gutes Leben war.
Ja, und sie merkt dann, ey, irgendwas muss sie ändern in ihrem Leben. Und auf Seite 95 fasst sie dann den Entschluss, ich mach Luxusmode auf billig für die Tussis. Und damit steht der Plan fürs Leben. Gut, das hast du so auch schon mal geäußert, aber du hast es halt nicht durchgesetzt, Claudia Obert schon.
Ich wollte tatsächlich mal coole Ketten und so für
coole Ketten für dumme Leute.
Nee, ich wollte es Accessoires nennen, für Atzen.
Ah, und Atze Schröder als Testimonial
dann gewinnen, ne? Ja, irgendwie gewinnen, so, ne? Stylische, aber so für, ich fand einfach das Wortspiel Accessoires geil damals.
Und bin ja nicht so ein Wortspiel-Fan, aber wenn man das mag, ist das bestimmt cool, ja.
Aber hat mich nie gemacht.
Ah ja, Accessoires. Hast du es geschützt oder müssen wir das noch schnell?
Müssen wir vielleicht nochmal machen, weiß ich nicht.
Schützen.
Ja, sie fährt dann nach Italien immer und holt da die Schuhe ab, muss man sagen.
Ja, so würdest du das Kapitel zusammenfassen? Also das, ich würde sagen, dass du da ein, zwei Schritte überspringst. Denn okay. Gunnar, du würdest das so machen, würdest nach Italien fliegen und mit den Accessoires zurückkommen. Claudia Obert hingegen fliegt nach Italien, schläft auf dem Weg dahin mit dem Piloten.
Ja, stimmt, ja gut.
Der schleppt sie irgendwie ins Hotel ab und so wie sie es beschreibt, zwischendurch dreht sie sich dann mal um beim Doggy-Style und merkt, ist gar nicht mehr der Pilot, ist der Co-Pilot,
ja.
Der gesagt hat, ich würde jetzt gerne mal. Dann sagt sie, alles klar, wenn das der Kapitän befohlen hat. Dann macht sie da ja, vor stimmt. Ort Business mit den Zwischenhändlern in Italien, kommt zurück mit der Billig-Mode, versucht dann so Ladenfläche zu kaufen. Und dann sagt sie, anschließend habe ich erstmal alle mobilisiert, die ich kannte. Bei mir gibt's die feinsten Schuhe zum Schnäppchenpreis. Dann habe ich mir in der Werbeagentur von einem Grafiker Flyer basteln lassen. Dafür habe ich ihm unterm Schreibtisch einen geblasen.
Genau, sie hat das nämlich super smart. Sie hat es einfach in ihre Wohnung am Anfang verkauft, ja. Um auch noch Miete zu sparen.
Aber das ist das, was hängen bleibt bei dir von dem Italien-Trip. Ja, smart, dass sie das in die
alles, Wohnung gemacht. Ja, Andreas, du kennst mich. Ich bin ein Mann von Klasse. Mich interessiert das Geschäft hier. Aber na klar, also erst das so zu machen, wäre jetzt auch nicht meine erste Herangehensweise.
Also sie ist zumindest all in, das kann man sagen, ja. Im Geschäft. Das ist ja oft in Startups so, dass man echt auch seinen Körper da einsetzt für die neue Firma. Und das macht sie hier wirklich, wirklich leidenschaftlich.
Es war halt ganz gut, dass sie auch schon so ein paar Reiche und Schöne kannte in Hamburg und hat dann die natürlich dann auch, weil, wie sie schön sagt, gerade die Reichen wollen Schnäppchen machen. Denen ist das wichtig, nochmal 5 Euro gespart zu haben. Und die sind dann wirklich mit ihren Schuhen, also hat sehr viele Schuhe, hat sie an diese Leute verkauft.
Das, was sie in den Schulen gelernt hat, macht sie jetzt auch mit den Schuhen. Und das Ganze führt dann zu so exquisiten Privatpartys. Und irgendwann 1990 holt sie sich die Ladenräume neben dem Hamburger Steigenberger Hotel im Neuen Wall. Das ist so ein bisschen so eine schicke Gegend heute. Damals ist sie da so ein bisschen Early Adopter, würde man sagen. Heute ist Chanel ihr Nachbar, sagt sie. Und seitdem hat sie da diese Ladenflächen.
Also ich dachte mal, man trifft sie ja offenbar auch ein paar Mal da, manchmal da an.
Dass sie auch da ist, ne?
Ja.
Also ich finde auch, ja, natürlich macht sie hier, also sagt sie, sie hat Läden, dass man da hingehen kann. Aber wir haben in so ähnlichen Büchern auch schon viel dreistere Werbung gehabt. Und das muss man ihr zugutehalten. Hier gibt's keine schäbige Direktwerbung für den Laden oder für ihren nee. Champagne. Also man findet nicht mal den Namen ihres Ladens im Buch.
Ich glaube nicht, nee.
Das finde ich schon krass.
Also dann kommen wir zu einer Fotoreihe.
Ja.
Also bei den Promi-Biografien ist es ja oft so, dass in der Mitte so ein paar Seiten sind mit alten Fotos und
teilweise ist sie da auch oberkörperfrei. Sie ist mit den Dicken unterwegs, steht in der verbotenen Stadt, ist das, glaube ich, in Peking. Da schreibt sie auf Tour mit dem Dicken. Hongkong, Venedig, sexy am Beach von Rio. Also sie hat bis zu den 90ern wirklich schon viel gesehen.
Ja, also ich war auch erstaunt dann, Claudia Effenberg hier im Geschäft, die andere kenne ich nicht, aber auch Mel Gibson, das kommen wir nachher noch im späteren Kapitel, erzählt sie, glaube ich, auch davon noch. Ja, finde ich aber schön. Ich mag sowas immer, dass man so ein bisschen nochmal Fotos zu diesen Stories hat.
Ja, und also Respekt, sie hat ein Leben gelebt. Also das gibt den ganzen Stories natürlich auch ein bisschen mehr Unterpfand. Unterpfand haben wir seit der Nationalhymne nicht mehr verwendet, das Wort. Aber hier ist jemand, der wirklich was erlebt hat, im Gegensatz zu einigen anderen Büchern, die wir ja manchmal so lesen. Und ich check auch ein bisschen ihren Vibe. Mitte 20, sie hat auch so was Frankophiles irgendwie. Sie sieht schon aus, wie man vielleicht auch eine junge Französin damals in so alten Filmen auf Vox mal zur späten Uhrzeit gesehen hat. Also ich check schon, das ist eine junge Frau, die ihr Leben lebt.
Ja, ich finde es auch bemerkenswert, was sie da macht und was sie da treibt. Also ich finde es jetzt nicht alles irgendwie, oh nee, schäbig, sie prostituiert sich da. Ich finde, sie macht das schon ganz gut auch.
Das war halt eine Zeit, da hätte man sowas noch nicht mit selbstbestimmt Sex konnotiert. Heute ist man ja viel, ne, Katja Krasavice sage ich jetzt wieder, weil das selbe Verlag ist. Da ist das ja so ein Ding zu sagen, nein, ich herrsche über meinen Körper, ich entscheide, wem ich den gebe und so weiter. Und sie hat das, zumindest beschreibt sie das so, in den 90ern selber so gemacht. Nur gab es dafür noch nicht so richtig so ein Wort wie sexpositiv oder so.
So, wir kommen jetzt wieder, weiter geht's mit Geld und Geschäften. Und sie erzählt jetzt mal, wo ihre Millionen sind, weil sie erzählt dann auch ganz offen, dass sie auch richtig schön das Geld verlebt. Sie verprasst es in vollen Zügen. Geld muss leben, oder was sie auch sagt. Also ich finde es schon, Geld macht glücklich. Und ich finde es irgendwie auch cool, diese Einstellung, dass sie sagt, nee, warum soll ich denn sparen? Ich lebe doch jetzt. Ich gebe das einfach alles aus und verprasse und habe ein geiles Leben.
Ja, sie hat natürlich auch keine Kinder. Dementsprechend, für wen soll sie das irgendwie groß anlegen? Sie hat keinen Mann. Also nimmt sie es natürlich für die Person, die ihr am meisten bedeutet, sie selbst. Seite 117 geht's dann weiter. Wir haben es von Johanna vorhin schon gehört. Ein bisschen in Richtung ihre Anfänge im Reality-TV. Und im Wesentlichen die erste Szene, die sie so beschreibt, ist Richter Ronald Schill bei dem Format, weiß ich jetzt gar nicht, Promis unter Palmen. Sagt sie, an meinem linken Oberschenkel arbeitete sich Ex-Richter Ronald Schill langsam nach oben vor. Ich kann aber heute sagen, kurz vor knapp stoppte er vor meinem Fortpflanzungsorgan. Das konnten aber weder die Zuschauer so ganz genau sehen, noch die Promispanner, die aus sicherer Distanz die Doktorspiele unter Palmen beobachteten. Damit ist sie endgültig angekommen. Aber sie fällt dann natürlich zumindest auf, immer wieder mit Sätzen. Hier sagt sie, ich glaube, das war im Promi Big Brother. Ich jedenfalls für meinen Teil sagte irgendwann zur besten Sendezeit, ich hatte so lange keinen Sex mehr, ich weiß gar nicht mehr, wo man ihn reinstecken muss.
Und ich glaube auch, manchmal legt sie sich auch extra diese coolen Sätze zurecht, um diese irgendwann in diesen Sendungen zu droppen, weil sie hat schon wirklich immer ein paar ikonische Sätze, glaube ich.
Und das ist nicht so leicht, so eine Catchphrase.
Du weißt das, du wolltest hier schon öfter mal
Catchphrase. Ich habe das so oft versucht, aber das passt einfach nicht. Und sie hatte einfach den richtigen Riecher für.
Dann kommt das Kapitel über Desiree Nick, hatten wir eben schon mit Johanna besprochen. Das ist wirklich einfach nur geschwärzt, war so eine lustige Idee. Einfach, okay, über die schreibe ich nicht, über die, der gebe ich keinen Platz in meinem Buch. Jetzt wissen wir auch, was da vorgefallen ist.
Also da muss ich auch sagen, das sind ja schon eigentlich zwei etwas ältere Frauen im Trash-TV-Business. Schade, dass die beiden sich nicht verstehen. Ich habe das Gefühl, da hätte eine großartige Freundschaft entstehen können.
Ja, denkt man, ne?
Ja, auf dem Papier hätte das doch passen können. Check ich nicht, aber so ist es manchmal.
Ja, dann kommt Kapitel 14, was ich auch am Anfang dachte, es würde spannender werden. Das sind ihre vier heißesten Nümmerchen, die sie geschoben hat. Vier heiße Erlebnisse mit Männern, an die sie sich noch erinnert, wo ich aber denke, so geil oder so detailliert geht sie dann leider gar nicht darauf ein. Also ich hatte mir schon Tücher zurechtgelegt und aber am Ende wurde ich enttäuscht und
ich dachte, dass du alleine bei dem Wort Mel Gibson automatisch aus Tradition gekommen wärst. Das ist das Einzige, was wir hier mitnehmen, was ich noch ganz interessant fand. Sie ist da irgendwie auf so einer Party, wo Mel Gibson auch ist. Und der hat so eine Begleitung, die wohl auch relativ bekannt ist. Genau, der Patriot. Filmpremiere. Und dann schleppt sie da auch einen Typen ab und während des Coitus klingelt dann immer sein Telefon. Er lässt sich davon aber nicht beirren und sagt, when I fuck, I fuck. Und das hat sie wohl in ihr Vokabular übernommen. Ja, genau. Aber mehr habe ich da auch nicht rausgenommen. Das Gleiche geht für mich auch ein bisschen für das folgende Kapitel, meine größten Flops mit dem männlichen Geschlecht.
Genau, da war also allein schon die erste Geschichte, wo man denkt, okay, was passiert da jetzt? Dann war sie einfach gegangen, so, wo man denkt, so, ja, es ist jetzt einfach nicht so spannend gewesen, wo ich dachte, da habe ich ja schon mehr Flops mit dem männlichen Geschlecht gehabt, als das, was sie da berichtet.
Ja, und das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben schon so viele im wahrsten Sinne Höhepunkte gelesen vom Buch, die wirklich außergewöhnliche Geschichten sind mit Paris-Orgie mit 20, 30 Leuten, dass sich sowohl die Tops als auch die Flops dann so ein bisschen dran geklatscht anfühlen nach Anekdoten, die man auch sich hätte sparen können.
Ich kann den ersten Flop ja mal ganz kurz erzählen. Sie war an einer Bar und ein Mann hat sie einfach angesprochen und hat gesagt, ey, ich biete dir jetzt irgendwie, ich gebe dir die 25.000 Euro, wenn du jetzt mit mir noch irgendwo hinfährst. Und dann hat sie gesagt, ja, warte mal auf dem Hotelzimmer, da sehen wir uns gleich. Und dann ist sie einfach nicht gekommen. Ja. Und dann hat sie beschimpft und eine geknallt und dann war es das. Also das war jetzt nicht so eine Geschichte, die ich sehr erwähnenswert.
Für mich gab es dann Kapitel 17 nochmal ganz spannenden Take, wo sie sich zum Thema Schönheits-OPs äußert und sie so ein bisschen erzählt davon, wie der Druck ist, gerade wenn man im Reality-TV ist und schon etwas, ne, die wird 60, als das Buch geschrieben wurde, wo man dann schon mal guckt, was kann ich straffen lassen, aber auch gleichzeitig sagt, ach, irgendwie sieht das bei allen aber auch nicht so geil aus. Hallo Claudia, wie geht's? Sagt sie ihrem Schönheitschirurgen. Ich sag, alles hängt, nur das Zahnfleisch geht hoch. Und irgendwie ist das so der zweite Moment, wo sie mal ein bisschen ernsthafter wird, auch wenn sie in ihrem Sprech bleibt. Aber ich dachte so, ach, okay, sie reflektiert mal ein bisschen.
Ja, sie will eigentlich sich gar nicht so richtig unter das Messer begeben, macht's dann aber doch
für
Kleinigkeiten, wo sie aber auch sagt, sie sieht immer noch, also es ist nicht so viel, dass man das jetzt komplett so aussieht wie manche, wo sie meint, es wäre zu viel.
Ja, und sie sagt auch, bei vielen Promis habe ich es auch in der Maske gesehen. Die OP-Ergebnisse sind nicht so der Knaller, dass du mal eben ungeschminkt 10 Jahre jünger aussiehst. Aber die schaffen mit den OPs vielleicht noch mal eine gute Grundlage für die Visagisten. Ich wusste, das Wort kriege ich nicht hin. Es ist wie Regisseur. Visagist. Sag's mal ganz schnell.
Visagist.
Ja, fuck, okay, nehme ich den Take. Um ein bisschen was rauszuholen. Das fand ich irgendwie ganz interessant, dass sie sich damit auseinandersetzt. Aber wie du sagst, sie macht's dann doch.
60 ist das neue 40. Wer das sagt, lügt. 60 ist 60. Das fand ich irgendwie auch noch spannend. Ja, sie macht's dann, macht sich ein bisschen fallen weg, geht mal so ein bisschen Botox hier und da. Aber.
Und eine Freundin sagt ihr dann, sind deine Schamhaare auch schon grau?
Ja.
Und da dachte ich, scheiße, das kommt ja auch noch. Also ich meine, bei mir ist jetzt schon hier die Hälfte grau.
Ich habe ein graues Haar.
Ich dachte, du sagst ein graues Schamhaar. Stimmt, du hast ja doch gar keine grauen Haare auch,
ne? Eins hier vorne irgendwo.
Hä? Wie geht das denn?
Mein Bruder auch nicht. Also ich habe eins irgendwo.
Ja, ihr seid wirklich so eine genetisch verwöhnte Familie einfach.
Tut mir leid.
Gut, Kapitel 18 hat mich ehrlich gesagt gar nicht interessiert.
Nee.
Oder? Wie die Obert ist auch noch bi. Da dachte ich so, wir haben schon so viele Eskapaden. Jetzt sagst du, dass du bisexuell bist.
Ja, sie hatte zwischendurch irgendwie in ihrem ganzen Leben was mit 12 Frauen. Sie führte auch offenbar Buch.
Ja,
also das war jetzt.
Nee, und dann wird's hinten raus auch noch schlimmer, denn out of nowhere passiert plötzlich das. Im Anhang sehen wir noch Claudias Lieblingsrezepte.
Ja, ich muss sagen, Andreas, das habe ich mir gar nicht mehr so durchgelesen. Ich habe einmal geguckt, ob sie da noch was Witziges schreibt.
Nein.
Es hat alles was mit Champagner zu tun.
Champagner-Rührei für den Morgen danach, Champagner-Schleifchen, Champagner-Risotto mit Riesengarnelen, Austern im Champagner-Bett. Ja, für mich leider hinten raus dann doch ein bisschen viel Filler-Kram.
Wahrscheinlich, wir müssen das Buch noch füllen. Und ich sage, habe auch die ganze Zeit gedacht, und das haben wir ja eben schon ein bisschen durchklingen lassen, dass sie auch die Leserinnen und Leser nicht so ganz an sich ranlässt. Also es bleibt alles ein bisschen oberflächlich. Also diese Geschichten sind ja alle cool. Die hätten, glaube ich, aber noch ein bisschen mehr vielleicht verknüpft werden können, weiß ich nicht. Dafür sind einfach so Anekdoten, so 2, 3 4, 5 lustige Geschichten. Man kommt trotzdem ihr nicht nahe, würde ich behaupten.
Ja, also man kann sich finde ich, als so Hobbypsychologe so alles genau zusammenbasteln aus dem Lego-Set Claudia Obert.
Das passt gut, ja, das kann, ne, man gut machen. Man weiß, warum sie so geworden ist, wie sie ist.
Ja, ne, so dieses enttäuscht werden, die erste große Liebe, dann sagen, wie du auch meintest, jetzt wäre ich eine Hurentochter. Das passt alles so zusammen, warum sie auch mit diesem Lifestyle so kokettiert, raus will aus dieser kleinen Provinz-Einöde. Das checkt man alles. Die stärksten Momente sind, finde ich, dann schon die, wo sie ein bisschen reflektiert, ein bisschen ihre Hülle aufmacht, wenn es um Schönheits-OPs geht, sie so ein bisschen Unsicherheit auch zeigt, wenn es um ihre, das ist, obwohl das nur drei Sätze sind, wenn man ganz ehrlich ist, wenn es dann um ihre Schwangerschaft geht, davon hätte ich gerne ein bisschen mehr noch gehabt.
Genau. Ne? Ja, das habe ich nämlich dann auch am Ende gedacht, wo ich dachte, ja, man braucht bei so einer Person, glaube ich, keine Filler. Wie war es denn wirklich im Big Brother Haus?
Ja.
Oder wie war es denn? Das wollen doch die Leute lesen und das wird relativ oberflächlich alles so behandelt, fand ich.
Aber man muss dem Buch lassen. Es ist unterhaltsam. Es ist sehr kurzweilig.
Es klingt wie sie.
Es klingt wie sie. Und an der einen oder anderen Stelle war ich tatsächlich auch mal ein bisschen gefesselt und wollte wissen, was sie denn da jetzt wieder und mit wem getrieben hat.
Ja. Und das hat mir auch gefallen. Aber ja, kann man gut lesen.
Finde ich auch, würde ich auch sagen. Und das haben wir noch nicht so oft gehabt. Also ich
einmal vielleicht vorher.
Oder? Ich war auch kurz davor
zu sagen, kaufen.
Dass man da durchaus mal drin schmökern kann. Ich bin nicht 100% sicher, aber also wer Fan von ihr ist, der macht da definitiv nichts mit falsch. Der kriegt Claudia Obert, wie er das braucht, wie er das vielleicht auch lesen will. Es ist auch für Nicht-Fans durchaus unterhaltsam.
Lustige Gespräche für den nächsten Junggesellenabschied.
Ja, das ist kurz davor, das erste Mal zu sagen, man kann da drin schmökern.
Kann man machen, oder?
Kann man machen. Krass. Das ist schon ein Paukenschlag. Das hatten wir, glaube ich, noch nie.
Nee.
Das erste Buch hier von, weiß ich nicht, 15, 10, die wir gelesen haben.
Normalerweise, man sieht's ja auch bei mir, normalerweise habe ich auch so Zettel drin, weil mich irgendwas stört. Und hier kein einziger Zettel drin. Aber ich habe natürlich ein bisschen was markiert, aber jetzt nicht so, wo ich denke so, boah, das hat mich ja richtig genervt.
Nein, also auch so Basissachen, da haben wir heute gar nicht drüber geredet. Manchmal geht's ja viel um schlecht lektoriert, um komische Satzbausteine, um Wiederholungen, um einfach Rechtschreibfehler. Wir haben schon ganz viele leere Seiten auch gehabt in anderen Büchern, die wir einfach überblättern. Das ist das erste Mal. Genau,
diese langgezogene Wörter, die haben mich jetzt irgendwann ein bisschen...
Ja, mit Champagne und so, ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, ja, das ist tatsächlich ein Buch.
Es ist ein Buch.
Wir haben ein Buch gefunden unter all den Trash-Sachen. Gunnar, das hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Mein Champagne ist leer.
Vielen, vielen Dank nochmal an Johanna. Und wenn ihr jetzt die Folge gehört habt und dachtet, das ist doch geil, dann lasst doch gerne mal ein Like da und folgt uns auf Spotify.
Und schreibt mich an, wenn ihr das Buch haben wollt, weil meine Regale werden immer voller und voller. Ich schicke euch das.
Schreibt uns gerne, kommentiert auf Spotify, macht was auch immer ihr machen müsst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Freue ich mich.
Tschüss. Bis dann.
Tschüss.